D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Drag Queen, Transgender, Inter oder Transsexuell in Zeiten von Conchita Wurst. Da gehen jetzt viele Begriffe doch durcheinander. Wir klären heute die große, weite Transgender-Welt. Und Hanna aus Bonn verrät uns zum Beispiel, wie aus Dennis Hanna wurde. Kim aus Berlin erklärt, warum sie Olivia Jones schätzt, sie aber kein Vorbild für Kim ist. Außerdem Neues von Miriam im Liebestagebuch. Miri hat sich ein spezielles Spielzeug zugelegt. Später mehr. Herzlich willkommen.
D-Radio Wissen.
Es geht heute um den richtigen oder auch den falschen Körper, um Identität als Mann, als Frau oder vielleicht auch etwas dazwischen. Es geht um Transgender. Das ist der Oberbegriff für Menschen, bei denen gefühltes Geschlecht und der Körper nicht übereinstimmen. Das ist es dann aber auch schon ziemlich mit der Übersichtlichkeit bei dem Thema, muss man sagen. Inga Hinnenkamp aus der D-Radio Wissen Redaktion. Welche Begriffe muss man auseinanderhalten?
Also man muss erstmal unterscheiden, da gibt es zum einen Transvestiten oder Drag Queens wie Conchita Wurst, die haben Spaß daran, ab und zu eine Kunstfigur zu sein. Mhm. So geht das auch Tom Neuwirth, das ist der Mann, der gerne als Conchita Wurst auf der Bühne steht.
Dann gibt es das Wort transsexuell, Transsexualität, was steckt dahinter?
Das meint, dass das selber gefühlte Geschlecht nicht mit den äußeren Geschlechtsmerkmalen übereinstimmt. Zum Beispiel ein Mann mit den äußeren Geschlechtsmerkmalen einer Frau, der sich selbst als Mann fühlt und definiert. In den letzten Jahren haben sich dabei eher so Begriffe wie Transmann, Transfrau oder ganz allgemein Transgender durchgesetzt.
Weiß man, wie viele Menschen eigentlich trans sind in Deutschland?
Nee, das wird nirgendwo offiziell erfasst. Die Deutsche Gesellschaft für Transidentität und Intersexualität, die schätzt, dass zwischen 20.000 und 80.000 Menschen in Deutschland transsexuell sind. Das ist natürlich eine Spanne von 60.000. Also da gibt es einfach keine wirklich genauen Zahlen.
Mhm. Dann gibt es auch noch diesen Begriff intersexuell. Was ist damit gemeint mit intersexuell?
Intersexuell bedeutet, dass jemand etwas zwischen Mann und Frau ist. Ein Teil der Neugeborenen zum Beispiel wird mit männlichen und weiblichen Geschlechtsteilen geboren. Oft werden diese Kinder dann von Eltern oder Ärzten zum Mann oder zur Frau erklärt und entsprechend operiert und erzogen. Viele intersexuelle Menschen erzählen später, dass sie das als eine Art Vergewaltigung empfinden. Es gibt auch viele, die sagen, ich bin halt was zwischen Mann und Frau. Ich will gar nicht eindeutig das eine oder das andere sein.
Hinter Conchita Wurst steht ja Tom Neuwirth im wahren Leben sozusagen. Der sagt, von sich her ist ein schwuler Mann. Sind Drag Queens zum Beispiel auch immer schwul?
Nee, das ist wieder was anderes. Okay. Das ist die sexuelle Orientierung. Also ob ich auf Männer oder auf Frauen stehe oder ob mir das egal ist. Die sexuelle Orientierung hat erstmal nichts mit Transgender zu tun. Transmenschen können wie alle Menschen aufs andere Geschlecht stehen oder aufs gleiche Geschlecht. Viele Menschen sagen auch einfach, ich verliebe mich in eine Person. Also ob das jetzt Mann oder Frau ist oder trans, das ist überhaupt nicht so entscheidend. Wichtig ist mir einfach der Mensch.
Besten Dank, Inga Hinnenkamp, für diesen Überblick über die wichtigsten Begriffe. Und wir sprechen gleich mit Hanna, einer intersexuellen Frau aus Bonn, und mit Kim, Transfrau aus Berlin.
D-Radio Wissen. D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Hanna Winkler war mal Dennis, zumindest hatte sie als Kind diesen Namen. Heute ist Hanna 25, Schauspielstudentin, Autorin, lebt in Bonn. Gerade ist ihr Buch erschienen, Female, hinein in den richtigen Körper. Darin schildert sie ihre ganz persönliche Geschichte zu einer selbstbewussten jungen Frau heute. Hanna, herzlich willkommen bei D-Radio Wissen.
Hallo.
Wie definierst du dich denn selber heute und wie hast du dich früher definiert?
Ich definiere mich als Mensch. Ja, und bin eine ganz normale Frau.
Wie ist es zu diesem Buch gekommen? Was war die Intention? Du hast ja doch eine gewisse Reise hinter dir, dieses Buch zu schreiben.
Ja, und zwar bin ich intersexuell geboren. Das heißt, zweigeschlechtlich im engeren Sinne. Und da musste ich halt für meine weibliche Identität auch für kämpfen, dass ich die eben auch leben darf. Die gängigste Variante der Intersexualität ist eben, dass man körperlich eben zwei Geschlechter hat oder eben, dass man ein männliches Geschlecht hat, aber eben eine Gebärmutter. Und dann gibt es eben noch meine Variante, das ist das Harry-Benjamin-Syndrom. Das bedeutet eben, dass in meinem Fall das Gehirn weiblich geprägt ist, kodiert ist und dass eben mein Körper sich in die männliche Richtung fehlgebildet hat. Und das ist natürlich noch mal komplizierter herauszufinden, weil man das im ersten Moment halt einfach nicht sehen kann.
Mit wie vielen Jahren ist das dann irgendwie klar geworden? Und das war ja wahrscheinlich nicht von Geburt an klar.
Nee, das war so mit 3 Jahren habe ich so bewusst gemerkt, dass irgendwas überhaupt nicht stimmt, dass ich mich wahnsinnig unwohl in meinem Körper fühle. Und wenn ich mich auch manchmal im Spiegel gesehen habe, habe ich einfach gemerkt, irgendwas, das passt alles einfach nicht zusammen. Und wenn ich mich dann mit den anderen Mädchen verglichen habe, habe ich einfach gemerkt, ich sehe doch ganz anders aus, obwohl ich genauso aussehen müsste. Das waren so die ersten Widersprüche, die in mir hochgekommen sind.
Vom Namen her warst du auch damals nicht Hannah, sondern du hieß Dennis.
Richtig. Meine Umwelt ging erstmal davon aus, dass ich eben ein Junge bin, aufgrund meines körperlichen Geschlechts eben. Und das wurde dann mit den Jahren aber immer deutlicher, dass das ein Fehler war und dass ich eben tatsächlich ein Mädchen bin.
Wann konntest du das so richtig formulieren, deiner Mutter zum Beispiel gegenüber oder Freunden oder auch in der Schule?
Ich weiß noch, mit 5, 6 Jahren bin ich das erste Mal schreiend durchs Haus gelaufen, habe gebrüllt, dass ich ein Mädchen bin. Und das war eigentlich so der Standardsatz, den ich immer gebracht habe, weil ich war damals ein sehr trauriges, zurückgezogenes Kind und habe eigentlich wenig nach außen getragen. Das war so immer der einzige Satz, den ich mitgeteilt habe eben. Das hat zu viel Verwunderung auch geführt. Ich weiß noch, meine Familie, die meinten immer alle, ja, du wärst gern ein Mädchen, nicht wahr? Und meine Mutter hat mich auch Gott sei Dank so sein lassen, wie ich bin. Ich durfte mich ausprobieren, durfte die Sachen machen, auf die ich einfach Spaß hatte. Ich durfte mit meinen Barbies spielen, ich durfte die Kleider meiner Mutter anziehen, durfte eben am Schminken zusehen, durfte mich auch selber manchmal schminken. Und das war schon ganz wichtig für mich. Ich weiß noch, im Kindergarten war es dann problematischer, weil die Betreuer mich halt gerne immer zu den Jungs stecken wollten. Und da habe ich natürlich direkt rebelliert, rumgeschrien, geweint. Und da habe ich mich sehr unwohl gefühlt, weil diese ganzen männlichen Attribute einfach, diese ganze Raufereien und alles, das fand ich ganz schlimm. Und da war ich immer froh, wenn ich dann zurück zu den Mädchen durfte.
Jetzt sagst du, deine Familie ist damit recht gut umgegangen. Wie sah es dann in der Schule aus? Da kommst du im Buch ja auch drauf zu sprechen.
Genau, das kam dann später. Das Problem war halt einfach, dass ich halt von der Identität ein ganz normales Mädchen war, aber äußerlich eben jungenhaft. Und das hat dann zu sehr viel Widerspruch einfach geführt. Und je älter man hat geworden ist, desto mehr merkt man einfach auch den Unterschied zwischen Mädchen und Jungs. Das haben die anderen natürlich auch gespürt, dass ich trotz meines jungenhaften Aussehens mich eben weiblich verhalte. Und das hat natürlich zu schwerwiegenden Mobbing-Attacken einfach geführt, dass ich als Transe, Mannsweib, Missgeburt und alles Mögliche beschimpft worden bin. Und ich dann auch so mit 12, 13 sehr extreme Ängste aufgebaut habe, dass ich teilweise gar nicht mehr zur Schule gehen konnte.
Gab es dann jemanden, dem du dich anvertrauen konntest?
Weniger. Also ich hatte Gott sei Dank mit 13 einen guten Therapeuten gehabt, der sich mit dem Thema auch relativ gut auskennt, der mich eben auch die ersten Jahre begleitet hat auf dem Weg. Das war schon eine sehr große Hilfe einfach gewesen, weil ohne diesen Anfang wäre das alles einfach nicht zustande gekommen, dass ich diesen Weg, den ich gegangen bin, auch gehen konnte.
Hannah, seit wann bist du jetzt die Frau, die du bist? Seit wann ist dein Weg sozusagen beendet?
Die Angleichung war mit 18 und da wurde quasi die Fehlbildung korrigiert und das weibliche Geschlecht eben aufgebaut.
Wie erlebst du das heute im Alltag? Bekommst du da teilweise irgendwelche Sprüche zu hören oder bist du wirklich voll als Frau akzeptiert? Wie erlebst du das in der Uni, in der Schauspielschule, in der Bahn, im Bus?
Ja, was denkst du denn?
Gute Frage. Ich kann mir vorstellen, dass es teilweise super ist und teilweise es doch immer noch blöde Leute gibt.
Naja, da ich ja das große Glück hatte, vor der Pubertät mit den Medikamenten anzufangen, sag ich jetzt mal oder auch andere in meiner Umwelt, dass ich eben weiblich aussehe und keine männlichen Gesichtszüge und alles eben habe. Und dadurch kann ich ganz normal leben und über die Straße laufen.
Mhm. Wir haben das Buch da, wir verlosen gleich auch ein Exemplar. Und jetzt eine kleine Bitte, du hast da eine Lieblingsstelle. Welche ist das?
Das ist die Stelle, wo ich mit 17 nach meiner Alkoholvergiftung wieder in der Schule bin und merke, dass meine Klasse wieder über mich tuschelt und ich das einfach nicht mehr ertrage und gemerkt habe, ich muss jetzt lernen, aus der Opferrolle rauszukommen und für mich selbst einzustehen. Und dann ist es einfach über mich gekommen, dass ich in der Klasse aufgestanden bin und ja, meiner Klasse einfach meine Meinung gesagt habe und den Wind aus den Segeln genommen habe.
Und die Stelle hören wir jetzt. Dankeschön.
Bist du denn ein Junge? Ruft Kevin unsicher, aber interessiert. Natürlich nicht. Ich bin ganz normal, so wie ihr, würde ich am liebsten sagen, denn in diesem Moment wird mir deutlich, dass ich nicht weniger normal bin als jeder andere. Nein, bin ich nicht. Ich bin ein intersexuelles Mädchen. Ein Raunen geht durch die Klasse. Doch davon lasse ich mich nicht mehr abbringen. Wenn etwas normal ist auf dieser Welt, dann ist es die ungeheure Vielzahl an Lebensformen. Intersexualität ist keine Entdeckung der Neuzeit. Intersexualität gibt es, seit es Leben gibt. Selbst im Tierreich kommt so etwas vor. Manche Tiere sind sogar geschlechtsneutral und können zwischen den Geschlechtern variieren. Es gibt nicht nur den einen Mann und die eine Frau, nicht nur schwarz und weiß. Was ist mit den Paletten an Farben dazwischen? Die kann man doch nicht ignorieren. Nur weil viele Menschen zu engstirnig sind, das Leben so zu akzeptieren, wie es ist. Abwechslungs- und facettenreich. Ich will mich nicht länger für das schämen, was ich bin. Denn ich bin genauso viel wert wie jeder von euch auch.
Dankeschön, Hanna Winkler, in die Radio Wissen eine Stunde Liebe. Ihr Buch Female, hinein in den richtigen Körpern, hat über 250 Seiten, auch ein paar Bilder von Hanna als Kind, dann als Jugendliche und heute. Erschienen im Schwarzkopf und Schwarzkopf Verlag, kostet 9,95 Euro. Ein Exemplar hast du uns netterweise mitgebracht. Wir verlosen das unter allen Mails, die bis Sonntag, 18. Mai an mail@dradiowissen.de eingehen. Und wir haben uns eine kleine Frage überlegt.
Jawohl, und zwar geht es darum, was die richtige Definierung für mein angeborenes Problem ist.
Wie du dich nennst oder wie du geboren wurdest als was,
genau,
sozusagen.
Ja. Zur Auswahl stehen Transgender, Transsexuell oder Intersexuell.
Also Transgender, Transsexuell oder Intersexuell, wie nennt sich Hanna selbst, wie definiert sie das? Schreibt die Lösung gerne an mail@dradiowissen.de und gewinnt mit etwas Glück das gerade erschienene Buch von Hanna. Ganz herzlichen Dank, Hanna, für diesen Besuch.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Vielleicht wartet ihr schon auf Neues von Miriam. Höchste Zeit für unser Liebestagebuch. Miriam, wisst ihr, lebt in Dortmund, ist Ende 20, genießt das Leben. Vor allem die Männer. Und man muss allerdings sagen, diese Woche gab es eher Plastik. Aber das erzählt sie euch am besten selbst.
Diese Woche war es sexmäßig recht mau. Also war nichts los. Aber dafür war ich auf einer Dildo-Party. Eine Freundin hat das als Gag gemacht für ihre Bekannte. Wollte das natürlich nicht zu zweit mit ihr machen, sondern komm Mädels, machen da eine kleine Sause draus. Und dann haben wir Sekt dabei getrunken, Pizza bestellt und dann kam die Dildo-Fee. Das ist so wie eine Tupper-Tante, die aber Dildos mit dabei hat. Also nicht nur Dildos, die hat auch so Auflegevibratoren, essbare Schokolade, also ein bisschen Romantik hat die auch dabei. Ausprobiert wird da nichts, also es wird lediglich ein Vorführ-Dildo gezeigt. Dann kann man den immer in die Hand nehmen, die verschiedenen Vibrationsstufen testen. Da geht es eher um ein Gefühl der Echtheit, also dass sich wie ein echter Penis anfühlt. Ja, es war wirklich lustig und eher aufregend einfach. Ich habe mir da ein Dildo gekauft in lila, dunkellila. Also das Modell hat die Dildo-Fee ganz nett angepriesen. Und dann dachte ich mir, gut, du hast jetzt gar keinen. Ja, warum nicht? Also ich bin auch sehr ein neugieriger Mensch. Die haben so ganz versaute Namen auch. Big Jim und Funky Joe. Ja, also ich weiß nicht mehr, wie meine heißt. Da war jetzt auch der Name nicht so wichtig. Der sah toll aus. Und als letztes habe ich mir noch so ein kleines Sexspiel gekauft. Dann geht es halt darum, dass du verschiedene Aktionen machen musst. Beim Vorspiel, also dass du die Karten ziehst, dann steht da irgendwie so, ja, küsse langsam den Hals herunter bis zu ihrer Brust. Ist dann schon sehr erotisch. Oder es gibt auch diese Würfel dabei, die sagen dann, welche Stellung du machen sollst. Man sollte vor sich absprechen, dass man entweder alles macht oder vielleicht die einen oder anderen nicht, weil sonst stockt das natürlich mittendrin beim Würfeln.
Sagt Miriam, vielen Dank. Sie ist wirklich erst echt und lässt uns an ihrem Leben teilnehmen. Ihr hört eine Stunde Liebe mit Till Opitz.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Zum Thema Transsexualität und ihr habt gepostet auf Google Plus zum Beispiel. Markus B. schreibt, ich finde das Thema seit dem Sieg von Conchita Wurst oder besser gesagt seit den Reaktionen darauf wieder richtig interessant. Man lernt so viel Neues, also natürlich nur, wenn man das will. Es gibt natürlich auch die Ignoranten, die Anderssein per se verteufeln müssen. Dann schreibt Sven Rössner, man muss dazu wissen, er hat glaube ich nicht mehr ganz so viele Haare, wenn man das Bildchen auf Google Plus sieht. Ich identifiziere mich als sexuell, das muss reichen. Bart ist noch drin, lange Haare aber nicht mehr, schreibt Sven auf Google+. Wir sind gespannt auch auf eure Meinung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis vor ja, so ungefähr 2 Jahren kannte ich überhaupt keine Transmenschen. Aber dann habe ich Kim kennengelernt. Das war auf einer Fortbildung in Weimar. Ich kann mich noch ziemlich gut erinnern, wie Kim in den Seminarraum kam. Ziemlich groß, elegant, sehr klar weiblich. Wirklich irgendwie so eine Erscheinung. Und in diesen 2 Tagen habe ich sehr viel gelernt. Und der Kontakt hat jetzt dafür gesorgt, dass wir mit Kim sprechen können. Im Studio in Berlin zugeschaltet. Kim, schön, dass du da bist.
Ja, danke schön für die Einladung. Das freut mich.
Eben hatten wir Hanna Winkler zu Gast in einer Stunde Liebe. Die hat sich selbst als intersexuelle Frau oder intersexuelles Mädchen definiert. Was sagst du von dir?
Ich würde sagen, dass ich eine Transfrau bin, beziehungsweise eine Frau mit transsexueller Vergangenheit. Und es hat auch viel damit zu tun, was man gerade betonen möchte. Also wenn ich sagen möchte, es geht mir um das Frausein, dann würde ich eben eher sagen, ich bin Frau mit transsexueller Vergangenheit. Und wenn ich mich eher zu einer Gruppe dazuordnen möchte, also zur Trans-Community, wenn man so möchte, dann würde ich eher sagen Transfrau.
Die Hörerinnen und Hörer kennen jetzt nicht deine Geschichte. Heute bist du Frau, heute bist du in Berlin, hast gerade deine Uni beendet mit einem Master. Wie hat's angefangen? Wie ging dein Weg von der Kindheit bis heute?
Ich würde sagen, als Kind war das schon eher so naiv. Ich möchte so sein, wie ich bin. Ja, sprich, ich wollte mit den Sachen spielen, die mir schön erschienen, Barbie-Puppen beispielsweise. Ich wollte die Sachen anziehen, die ich schön fand, beispielsweise eine Hose mit rosa Streifen und nicht mit blauen Streifen. Später, als ich dann anfing sozusagen, also ich hatte vor meinem Trans-Coming-Out, bevor ich mich als Frau sozusagen geoutet habe, ein schwules Coming-Out. Ich habe für mich zuerst gemerkt, dass ich auf Männer stehe. Und bevor ich dann mich gefragt habe, wer bin ich eigentlich, ja, erstmal so ein Gedanke, okay, ja, ich stehe auf Männer, also dann muss ich wohl schwul sein und die Leute sehen mich ja auch irgendwie als männlich, als Junge. Und habe mich dann aber später, als ich merkte, okay, das passt nicht, den Mut, das dann aber richtig anzugehen als Thema, den hatte ich erst, als ich nach Berlin gezogen bin und mein Studium begonnen habe, also mit 20.
Das heißt, mit ungefähr 20 hast du gesagt, so jetzt habe ich meine Identität klar, ich bin eine Frau, möchte auch eine Frau komplett sein sozusagen.
Ja, und das hat sich auch mit jedem Schritt verstärkt. Also ich hatte schon auch sehr viel Furcht, ja, vor diesem Begriff, auch vor Transsexualität. Ich dachte immer, oh Gott, was bedeutet das jetzt eigentlich? Ja, bin ich dann sozusagen so richtig Außenseiter? Bin ich dann ein Freak? Ja, bin ich dann irgendwie so ein Paradiesvogel? Und erst durch das Kennenlernen anderer Transleute hier in Berlin, mein Engagement in der Szene, habe ich dann auch immer mehr sozusagen gemerkt, Mensch, das ist auch sehr vielfältig, was Transsein heißt.
Und wann bist du dann diesen Schritt gegangen, sozusagen ja auch deinen Körper entsprechend anzupassen?
Das war dann relativ schnell. Also ich habe, wie gesagt, mit 20 kam bei mir so der Moment, so jetzt gehe ich es an. Und ich glaube, ein Dreivierteljahr später habe ich dann mit Hormonen begonnen.
Du gehst heute auch in Schulklassen, um aufzuklären. Du gehst auf Tagungen im Bereich Transgender, hast auch einen Preis bekommen für eine Kolumne in einer Tageszeitung. Wie reagieren zum Beispiel Schülerinnen und Schüler, wenn du auftauchst?
Ich muss zugeben, dass in dem Rahmen, in dem wir das machen, gehen die jungen Leute dann sehr respektvoll auch mit uns um. Erstmal sehr viel fragen, wie man denn so lebt letztendlich.
Klingt, als ob die Gesellschaft doch weitgehend offen ist und mit Neugier Transmenschen begegnet. Ist dem so?
Naja, das ist natürlich immer auch eine Frage des Settings. Ich möchte nicht mehr Schulkind sein auf dem Schulhof. Weil gibt es dann wieder ganz andere Dynamiken, weil dann ist man ja nicht Respektsperson, sondern man ist sozusagen Mitschüler.
Ich muss ganz ehrlich sagen, bevor ich jetzt dich kennengelernt habe, ja, da hatte ich nur dieses Bild für Trans, war für mich so Olivia Jones im Kopf, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ist das ein Problem? Haben wir oft so schrille Bilder von Transmenschen im Kopf?
Ja, auch Transmenschen selber. Das war nämlich genau auch mein Gedanke, bevor ich mich geoutet habe als sozusagen Transfrau, dass ich dachte, ich bin noch keine Olivia Jones. Und das meine ich nicht abfällig, ja. Ich habe für mich gedacht, ich bin keine Wochenendfrau, ja, oder keine Showfrau, sondern das ist für mich was Alltägliches. Und ich glaube, das ist für viele Menschen noch nicht so begreifbar, dass Transsein auch einfach bedeutet, beim nächsten Discounter einfach mal einen Fleischsalat zu kaufen und nicht immer auf der Bühne zu stehen, witzig zu sein, alles mit Humor zu nehmen, sondern auch eben Gefühle zu haben, verletzbar zu sein und nicht jeden Spruch locker zu nehmen.
Kim, jetzt in diesem aktuellen Fall von Frau Wurst, wie erklärst du dir so viel Hass und Ablehnung im Netz?
Ich persönlich würde vermuten, es ist Angst. Es ist Angst davor, es ist Angst vor der Freiheit anderer. Denn was man dort sieht, beispielsweise bei Conchita Wurst, ist ja jemand, der selbstbewusst mit dem Anderssein umgeht. Mhm. Die sich selbst definiert, die Spaß mit dem hat, was sie tut, die Spaß auch sozusagen an ihrem Leben hat, an ihrer Identität oder einfach an ihrer Performance hat. Und ich glaube, das ist für viele Menschen eine Herausforderung. Ich meine, wir sind ja eigentlich ständig damit beschäftigt, auch sozusagen uns anzupassen bzw. diesen Normen zu entsprechen. Und wenn dann ein Mensch das nicht tut und sagt, nö, das mache ich nicht, dann löst es ja auch die Frage aus, warum tue ich das? Ja, warum tut man sich das selber an? Mhm. Und da ist es, glaube ich, einfacher, jemanden zu verurteilen, als selber dann vielleicht zu sagen, okay, ich mache das auch nicht mehr.
Mhm. Wie ist das zum Beispiel im Reisepass? War es da einfach, den zu ändern auf Frau Kim?
Nein. Also in Deutschland ist es so, wenn eine Person ihr Geschlecht ändern lassen möchte, dann sind dafür zwei psychologische Gutachten nötig. Eine Vorladung beim Gericht, wobei das unterscheidet sich je nach Amtsgericht. Zumeist auch eine gewisse Zeit, in der man als Frau bzw. als Mann dann auch gelebt hat.
Wer macht so ein Gutachten? Das heißt, der Staat verlangt oder die Krankenkasse verlangt vor auch einer Operation zum Beispiel zum Mann oder zur Frau. Was ist Sinn dieses Gutachtens?
Das eine ist das Rechtliche. Da braucht man eben zwei Gutachten von Psychologen bzw. Psychotherapeuten. Das andere sind sozusagen die Krankenkassen, wenn man eine Kostenübernahme erreichen möchte für eine geschlechtsangleichende Operation oder zum Beispiel eine Haarepilation, dann ist eigentlich der medizinische Dienst der Krankenkassen zuständig. Das Problem ist jetzt bei diesen Gutachten generell, wie kann man eigentlich Identität begutachten? Also wenn ich jetzt sage, ich bin eine Frau, wie kann das eigentlich jemand begutachten? Wie kann er das in Frage stellen? Niemand kann ja in meinen Kopf schauen. Mhm. Und deshalb versuchen die Gutachterinnen und Gutachter, das irgendwie zu lösen. Ja, sei es mit Fragebögen, um festzustellen, ob man jetzt durch und durch männlich antwortet oder weiblich, sozusagen von der Rolle her oder keine Ahnung, ob man eine gesunde Psyche hat. Und das ruft natürlich auch Kritik seitens der Transleute hervor.
Man könnte doch aber auch sagen, naja, das ist ja ein ziemlich großer Einschnitt, der nicht nur teuer ist, der vor allen Dingen auch schwer wieder rückgängig zu machen ist. Ist es nicht sinnvoll, dass da jemand mal sehr genau guckt, ist das jetzt wirklich ein langfristiger Wunsch?
Ja, aber die gleiche Frage könntest du auch bei Extremsportlern stellen. Du könntest auch fragen, ist es nicht sehr gefährlich? Jetzt brauche ich ein gutes Beispiel natürlich.
Klettern zu gehen ohne Seil.
Ja, zum Beispiel klettern zu gehen, Free Climbing. Ja, ist das nicht auch ein hohes Risiko? Müsste derjenige nicht auch vorher erstmal zur Krankenkasse gehen und sagen, falls ich da stürze, zahle ich die Kosten selbst? Also ich finde, dann müsste man konsequent sein mit solchen Dingen. Und vor allen Dingen, es sind doch die Transleute, die letztendlich die Konsequenzen auch im Alltag zu tragen haben.
Und ganz praktisch stelle ich mir das auch schwierig vor. Wie finde ich eigentlich den richtigen Arzt, die richtige Ärztin, die ja eine gute Operation auch kann?
Richtig. Da gibt es natürlich in Deutschland auch nicht so viele und die haben teilweise Wartelisten von bis zu 3 Jahren. Und das muss man sich vorstellen, das ist für die Betroffenen ganz schön hart. Wenn man so lange warten muss und eigentlich jeden Tag mit seinem Körper beispielsweise unglücklich ist, deshalb vielleicht keine Beziehung eingehen möchte, weil einem das unangenehm ist, das ist wirklich hart. Wenn man so lange auf eine Operation warten muss. Ich meine, wäre das ähnlich bei Weisheitszähnen beispielsweise. Also wir hätten morgen große Demonstrationen. Wenn Menschen so lange auf Operationen warten müssten.
Klare Worte von Kim aus Berlin, Transfrau. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Eins ist jetzt definitiv vorbei. Eine Stunde Liebe mit Till Opitz. Nächsten Freitag gibt's hier eine Stunde Liebe mit Judith Ebert. Dann geht's um Wahrheit und Mythos. Weibliche Ejakulation. Am 23. Mai im Radio und danach als Podcast und Audio auf deradiowissen.de. Und wer heute noch das Buch von Hanna Winkler gewinnen will, Infos, wie ihr es gewinnt, findet ihr auf deradiowissen.de.
Deradiowissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.